Willkommen zu Good Friends and Great Adventures, der International Ocean Film Tour Stories Podcast. Ich bin euer Host Max von Nitsch und heute haben wir Leonie und Thilo von Blue Horizon bei uns zu Gast, die seit einigen Jahren Good Friends unserer Tour sind. Und für alle die es nicht wissen, die International Ocean Film Tour ist das Filmevent für alle, die das Meer lieben. Einzigartige Dokus auf der großen Leinwand und Geschichten von Menschen, die uns inspirieren, aber auch daran erinnern, dass wir die Welt, in der wir leben, schützen müssen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Zurück zu Blue Horizon. Die beiden haben vor über 4 Jahren den Anker gelichtet, segeln seitdem um die Welt und dokumentieren das Ganze auf ihrem YouTube-Kanal. Heute sprechen wir darüber, wie es überhaupt zu dieser verrückten Idee kam, so jung mit einem Segeltrip um die ganze Welt zu starten. Außerdem erfahren wir, wie sich ihr Leben an Bord über die Jahre entwickelt hat. Denn dabei gab es nicht nur Abenteuer, sondern auch echte Herausforderungen. Wie den Mastbruch zu Beginn der Atlantiküberquerung oder die Begegnung mit Orcas vor der Küste Galiciens. Und ich habe mich gefragt, wie war es, den Atlantik zu überqueren? Und wie fühlt es sich an, in ein neues Land zu segeln, wenn man nie zuvor außerhalb Europas war? Lasst uns gemeinsam eintauchen. Let's go! Hey, ihr zwei, schön, dass ihr bei uns im Podcast seid.
Hallo.
Hi.
Cool, dass wir da sein dürfen.
Sehr gern. Ich freue mich richtig, das heute mit euch zu machen. Und wir starten den Podcast immer mit der Frage, what are you doing?
Ja, also wir sitzen hier eigentlich gerade ganz entspannt bei uns im Bauwagen in Deutschland. Wir wohnen hier in einem Bauwagen tatsächlich und haben hier gerade den Ausblick ins Grüne. Gerade kommt die Sonne ein bisschen raus. Genau, ganz entspannt. Alles ganz schön.
Das klingt cool. Das heißt, ihr nehmt schon vorweg, ihr seid gerade nicht auf eurem Segelboot. Da werden wir später nochmal drauf eingehen, sondern zu Hause in Deutschland. Wo genau oder wo ungefähr ist euer Bauwagen in Deutschland? Wo steht der?
Wir sind ungefähr in der Nähe von Dortmund in NRW.
Okay, auch auf jeden Fall ein krasser Kontrast zu den Städten, Regionen, wo ihr euch sonst rumtreibt. Bevor wir jetzt richtig reinstarten, würde ich vorschlagen, dass ihr euch einmal kurz vorstellt.
Mein Name ist Leonie Mastmann, ich bin 26 Jahre alt und habe in Köln Sonderpädagogik studiert und dann genau irgendwann Thilo kennengelernt und dann sind wir gemeinsam mit unserem Segelboot, was wir uns gekauft haben, dann auf Reisen gegangen.
Genau, und ich bin Thilo Ernst, 27 Jahre alt und habe nach der Schule direkt eine Ausbildung als Zimmermann gemacht und ja, nach der Ausbildung ging es dann schon direkt aufs Boot und die Reise begann.
Das ist absolut verrückt und Good Friends der Tour seid ihr seit circa 3 Jahren und ich habe mich gefragt, wisst ihr ungefähr aus dem Stegreif, wo ihr damals ungefähr vor 3 Jahren wart, als wir auf euch zugekommen sind?
Vor 3 Jahren? Wo waren wir da?
Ich glaube in Suriname.
Boah, ich weiß gerade überhaupt gar nicht. Ich habe da gar keine Zeiten mehr.
Genau, ich glaube, wir waren da in Südamerika, in Suriname, ganz winzig kleines, verrücktes Land.
Es ist so ein Land, was so im Nordosten von Südamerika ist, oder?
Genau.
Ja, genau, also etwas über Brasilien.
Genau, über Französisch-Guyana ist holländisch oder niederländisch angehaucht, weil das ein Kolonialstaat aus Holland oder aus den Niederlanden, glaube ich, war. Und ist auf jeden Fall auch sehr verrückt, Linksverkehr und holländische Sprache. Und ja, da sind dann auf einmal wieder Sachen, die man hier in der Heimat hat.
Segelst du da ewig immer in den Atlantik, kommst irgendwo an und auf einmal sprechen die Leute holländisch. Das war ein bisschen verrückt, ja.
Erstmal ein klassisches Huchadet mit Tjau. Bevor wir jetzt weiter da eintauchen, würde ich sagen, gehen wir einmal zurück an den Anfang eures Great Adventures. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kam es zu der Idee, ein Segelboot zu kaufen? Weil das ist ja jetzt nichts, wo man so offensichtlich sagt, ah ja, okay, ich bin jetzt fertig mit meiner Ausbildung, meinem Studium, jetzt kaufe ich mir mal ein Boot.
Ja, ich würde sagen, die Idee kam so von meiner Seite. Schon in der Ausbildung hatte ich immer überlegt, ich will auf jeden Fall nochmal, bevor es ins Arbeitsleben geht, wirklich irgendwie eine Reise starten. Und ja, viele fliegen ja nach Neuseeland oder Australien, machen nochmal so ein Auslandsjahr oder Backpacken oder sind mit dem Van unterwegs. Ich habe aber irgendwie nochmal so eine andere Herausforderung gesucht, so was man irgendwie überhaupt noch gar nicht gemacht hat und irgendwie auch eine Lösung wollte ich haben, wo man irgendwie Kitesachen, eine Küche und alles dabei hat. Nochmal irgendwie einen verhältnismäßig großen Wohnraum und wo man ja eben alles mitnehmen kann. Und ja, dann saß Leonie und ich am Horizont und haben wir da so ein Segelboot gesehen. Und dann haben wir so überlegt, ja, das wäre irgendwie eine ganz coole Idee, mit einem Segelboot unterwegs zu sein. Das sah irgendwie sehr romantisch, sehr schön aus. Und
ich glaube, am Anfang hast du das auch einfach so viel mit dir selbst überlegt, weil für mich war die Situation so, dass wir eigentlich am Strand saßen und er die ganze Zeit dieses Segelboot am Horizont beobachtet hat und dann mich die ganze Zeit mit Fragen gelöchert hat, wie, was macht der da wohl gerade und ist der ganz allein wohl auf dem Boot und wo will der überhaupt hin? Und ich dachte die ganze Zeit, warum will er das so genau wissen? Ich hatte mir da noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Und da, das ist so das erste Mal, wo ich mich dran erinnern kann, dass es so zum Thema kam mit dem Segeln.
Genau, und ein großer Aspekt ist natürlich, dass man nicht fliegen muss und übers Meer segeln kann. Mit dem Van kannst du halt nur durch Europa oder muss es den Van halt verschiffen. Und mit dem Boot kannst du halt überall hin einfach den Anker schmeißen und du hast auch nicht so Probleme mit irgendwie einen Spot suchen oder so, weil es ist meistens umsonst und du kannst dir eine Bucht raussuchen, wo du den Anker droppen willst und dann kannst du das Land erkunden.
Das klingt auf jeden Fall so, als, also du hast gerade schon gesagt, du kitest, bist gekitet, also du hast schon auf jeden Fall diese Wasseraffinität. Ja. Leonie, wie war das bei dir? Hattest du auch irgendwie schon eine, ich sag mal, eine größere Bindung zum Thema Wasser oder war das eher was, wo man sagt, ja, ich bin am Urlaub am Strand und schön?
Ja, also so ein bisschen schon. Ich bin früher mit meinen Eltern in Holland, hatten wir ein ganz kleines Segelboot. Jetzt nicht so, dass ich da richtig gesegelt bin, sondern eher mit denen so mitgesegelt. Alles so ganz klein, manchmal irgendwie ein, zwei Wochen im Sommer. Und da hatte ich auf jeden Fall schöne Erinnerungen dran. Und ansonsten waren wir einfach auch viel im Urlaub mit unserem Van, waren immer am Strand, haben vielleicht mal einen Surfkurs gemacht. Ich kitesurfe auch und also so ein bisschen, ja, war da auf jeden Fall schon so die Verbindung da.
Total spannend. Und war das, also bis auf diese Segelerfahrung, die du jetzt da gesammelt hast, hattet ihr beide vorher einen richtigen Plan, was auf euch zukommt? Und habt ihr dann irgendwie einen Segelschein, einen Kurs oder sowas gemacht? Oder vielleicht könnt ihr es mal mitnehmen, so in diesen Prozess von dem Gedanken, von dem Moment am Strand bis hin zu, okay, wir haben unser Boot, wir stechen in See.
Jetzt so diese Segelerfahrung, die ich da früher gesammelt habe mit meinen Eltern, kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Ich war da ganz klein, ein kleines Kind und kann mich nur daran erinnern, wie wir da hinter der Kuchenbude gesessen haben und irgendwie morgens einen Tee getrunken haben auf dem Wasser. Also wir wussten beide überhaupt gar nichts vom Segeln, wie man segelt, wie das ist, auf dem Meer da draußen zu sein und was es so für Herausforderungen geben kann, außer dann eben durch Erzählungen oder, weiß ich nicht, Videos oder Filme, die man vielleicht gesehen hat.
Ja, und wir hatten absolut gar keine Ahnung. Für uns war am Anfang einfach wichtig, dass wir erstmal irgendwie ein Boot kaufen. Und dann dachten wir, wenn wir das Boot haben, dann sind wir verpflichtet, weiterzuarbeiten, an dem Boot zu arbeiten. Und dann werden wir irgendwie alles kennenlernen und dadurch lernen. Und ja, dann haben wir ganz schön blauig bei eBay das günstigste Boot, was es bei eBay gab, gekauft. Wir wollten unbedingt ein Stahlboot. Und ja, dann haben wir ein Segelschein, Crashkurs eine Woche an der Uni währenddessen gemacht. Ich bin tatsächlich sogar durchgefallen. Leonie hat's bestanden.
Ja, also ne, nochmal kurz zurück, nachdem Thilo mich dann erstmal überzeugt hatte von der Idee, dass wir dann mit dem Segelboot, dass wir das irgendwie versuchen. Ich hatte mir erst so das auch so vorgestellt, ja, weiß ich nicht, machen wir erstmal einen hohen Segelschein oder machen vielleicht mal einen Urlaub auf dem Segelboot. Aber ja, das musste alles direkt und sofort sein und genau, dann haben wir das so gemacht, wie Thilo es gerade erklärt hat. Und dann haben wir aber schon gemerkt, als wir eben dieses Boot gekauft haben, dass da super viel dran zu machen ist. Und ja, wir haben das, wie gesagt, ziemlich blauäugig gekauft. Da war vieles dran kaputt und es war sehr, ja, einfach alt und es hat nie jemand was daran gemacht. Und es war klar, das ist so viel Arbeit. Wir müssen das irgendwie aufteilen. Und dann, ja, haben wir das so aufgeteilt, dass Thilo an dem Boot gearbeitet hat und ich habe dann in der Zeit am Anfang ein bisschen mehr gelernt für diesen Segelschein, weil wir da in dem Moment noch dachten, wir bräuchten den Segelschein, um dann überhaupt losfahren zu dürfen. Da hat bis dato niemand nachgefragt und man hätte den auch nicht unbedingt gebraucht, aber es war vielleicht ganz gut so fürs Verständnis. Ja, genau, für die Versicherung, aber es hatte nichts damit zu tun. Der Segelschein war im Endeffekt ja bei gar keinem Wind auf einem winzigen See in Holland mit einem 2 Meter großen Boot. Also
wir wurden tatsächlich angeschoben.
Genau.
Und das war so eine 5-Meter-Jolle und es war kein Wind. Und ja, wir müssen jetzt den Schein durchkriegen. Dann wurde es mit so einem kleinen Motorboot angeschoben, damit du da die Kurse segeln kannst. Den Praxisteil habe ich auch noch bestanden. Dann in der Theorie, da wurde es ein bisschen schwierig.
Genau, also hatte hinterher mit Segeln nicht so viel zu tun. Aber wir hatten dann die Scheine und genau, T-Lot in der Zeit, wo ich gelernt habe, ein bisschen am Boot mehr gemacht eben.
Ich finde das irgendwie verrückt. Ich habe das schon über Freunde, die auch ein bisschen segeln, schon mitbekommen, die sagen so, ja, es ist schon gut auf jeden Fall, einen Segelschein zu haben. Wirklich kontrollieren tut das niemand und genau versicherungstechnisch wahrscheinlich ein Aspekt. Aber ich meine, es bereitet einen, so wie ihr das gerade jetzt beschrieben habt, ja nicht wirklich auf das vor, was kommt. Und wenn ich mir das jetzt so vergleiche mit einem Autoführerschein, da versucht man ja schon mal verschiedenste Szenarien durchzuspielen, sei es Spielstraße, Autobahn, Landstraße, Gefahrenbremsung. Das heißt, das ist eher sowas, man weiß in der Theorie und in der Praxis jetzt in so einem ganz sicheren Surrounding wie bei euch, wie das funktioniert. Aber wenn du dann später in eine große Segeljacht steigst, sage ich jetzt mal, dann fängt man eigentlich ja gefühlt fast wieder bei Null an und muss das Boot ja erstmal kennenlernen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist es halt nicht so wichtig, weil wenn du in Gefahr bist, dann bist du in Gefahr und du bringst keinen anderen in Gefahr. Klar kann das auch passieren, wenn du irgendwie in einem Fluss, auf irgendeiner Flussstraße bist oder so, aber weit draußen auf dem Meer, bringst du dich selbst in Gefahr und deswegen ist es da, glaube ich, nicht so essentiell wie ein Autoführerschein, wo du wirklich wissen solltest, okay, hier rechts vor links und was auch immer, damit du niemanden anderen in Gefahr bringst. Ja.
Okay. Und ihr habt im Vorfeld haben wir schon ja so ein bisschen gesprochen und ich fände es vielleicht spannend, wenn ihr irgendwie mal so ein paar Eckpunkte eurer Reise raushauen wollt. Und zwar, wo habt ihr angefangen? Wie verlief eure Route dann währenddessen? Und das reicht irgendwie wirklich so ganz grob. Und wo ist sie letztendlich jetzt dann vor ein paar Monaten vorerst geendet, sodass wir so eine grobe Vorstellung haben, wie viel Distanz ihr vielleicht auch hinter euch gebracht habt seit dem Moment?
Also ein großer Teil war erstmal der Refit, das Boot zu reparieren. Wir dachten, wir haben es in Holland gekauft, dachten eigentlich, wir könnten es da reparieren relativ fix und dann lossegeln. Dem war nicht so. Und dann sind wir über die Flüsse erstmal über den Rhein bis in unsere Heimat, bis in die Nähe von Dortmund und haben da ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr das Boot renoviert. Und ja, da haben wir alles auseinandergenommen und haben erstmal gesehen, was so ein Boot alles hat und was man braucht und
genau, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Die Leute währenddessen noch gearbeitet. Ich habe im Schnelldurchlauf mein Studium noch fertig gemacht und genau, das war so der Anfang irgendwie.
Genau, wir waren auch zu dritt und dann konnten wir auch noch eigentlich relativ viel hier in der Heimat schaffen, weil wir nur 10 Minuten entfernt waren. Aber man hatte trotzdem sehr viele schlechte Nächte, würde ich sagen, weil man dann doch teilweise überfordert war, weil man dachte, ey, was hast du dir da für ein Schrottboot gekauft? Du hast überhaupt gar keine Ahnung. Und dann haben wir das auch schon öffentlich gemacht bei YouTube und wir hatten sehr, sehr viel Gegenwind am Anfang. Alle haben gesagt, das funktioniert nicht, ihr werdet sterben und das Boot ist Schrott und was habt ihr da gekauft? Und dann hat man natürlich selbst an sich gezweifelt, aber wir haben natürlich immer weitergemacht, an uns geglaubt. Und dann ging es erstmal wieder die Flüsse zurück aufs Eiselmeer. Dort haben wir dann 1-2 Wochen ein bisschen geübt. Das ist ja quasi das vorgelagerte Meer, wo es noch nicht so eine hohe Welle gibt und es relativ entspannt ist. Dort sind wir dann so ein bisschen rumgeschippert, bis es dann auf die Nordsee ging. Genau, Nordsee war für uns bis jetzt, glaube ich, sogar das härteste. Immer Gegenwind,
direkt
oft 30 Knoten. Und da sind wir echt gegen die Welle mit voller Besegelung und dachten, was ist hier los, wenn das jetzt wirklich dauerhaft so ist, dann müssen wir es abbrechen. Und ja, die ersten Monate mit der Reparatur und mit dem Segeln in der Nordsee war auf jeden Fall ziemlich hart.
Genau, es hat eben auch das Boot nicht, also das Boot hat das gut mitgemacht, aber es sind natürlich bei solchen Bedingungen, die wir da auf der Nordsee hatten, bei denen, die wir selbst noch gar nicht so gut einschätzen konnten, immer wieder viele Sachen kaputt gegangen und wir dachten, ey, was machen wir hier eigentlich? Also da sind wir wirklich ein bisschen rough reingestartet.
Ja, und dann kam auch eins nach dem anderen. Die Biskaya kam dann und die musst du in bestimmten Monaten überqueren, weil im Winter und Herbst gibt es da sehr viele Stürme und dann ist das einer der sturmreichsten Segelgebiete der Welt und deswegen mussten wir rechtzeitig rüber und wir hatten dann auch ein gutes Wetterfenster. Aber das Verrückte ist dann, dass am letzten Tag noch die Orcas vorbeikamen und uns quasi so ein bisschen attackiert haben, ein bisschen gerammt haben und wir da durch die Gegend getrieben sind und uns 180 Grad gedreht haben und dachten, was ist hier auf einmal los? Und ich weiß nicht, viele kennen wahrscheinlich mittlerweile den Fall mit den Orcas, aber bei uns war das noch so, dass das unbekannt war. Wir waren einer der Ersten und wir dachten, hey, was ist denn hier los? Das erste, am Anfang haben wir uns mega gefreut, wir sehen Orcas, voll verrückt und auf einmal rammen die unser Boot. Ja, das war natürlich auch eine verrückte Erfahrung und dann ging es weiter. Spanien-Küste runter, Portugal-Küste runter.
Ich muss da einmal kurz einsteigen und zwar zwei Sachen. Einmal habt ihr, oder haben wir am Anfang im Intro ja auch schon gesagt, dass ihr seit über 4 Jahren, ich glaube knapp 4,5 Jahre unterwegs seid.
Ja.
Und ihr seid ja noch wirklich relativ jung, 26, 27. Das heißt, ihr habt schon irgendwie mit 22, 23 angefangen zu segeln. Das ist, finde ich, erstmal schon eine richtig krasse Sache, weil die meisten, die ich so kenne in dem Alter, mich eingeschlossen, befinden sich dann eher noch in so einer Orientierungsphase, wo man erstmal so ganz vorsichtig Sachen austestet und ihr, ich meine, das ist vielleicht auch Teil dieser Orientierungsphase,
ja,
habt
genau.
Aber dann gesagt, okay, wir machen das mal wir bringen das mal auf ein weiteres Level und stechen in See. Also das finde ich schon absolut verrückt, dass ihr wirklich so jung angefangen habt, das alles zu machen.
Ja, aber wie du gesagt hast, war auf jeden Fall bei uns auch ein Teil unserer Orientierungsphase. Ich wusste selber noch nicht genau, wohin mit meinem Leben. Und dann war das so eine Sache, was man mal ausprobieren wollte. Wir waren zu dritt, konnten uns zu dritt dieses Boot noch gerade eben leisten und wollten das einfach ausprobieren.
Und wusstet ihr schon, bevor wir nochmal auf diese Orca zu sprechen kommen, wie eure Route aussieht und dass ihr 4,5 Jahre später immer noch quasi mehr oder weniger mit Unterbrechung unterwegs seid? Oder war das erstmal so, wir machen das für ein beschränktes Zeitfenster?
Ja, mehr oder weniger. Also, weil wir da ja eben eh so blauäugig rangegangen sind, haben uns dann einfach irgendwo mal so Beispiele rausgesucht, wie man es machen kann und haben dann natürlich ganz viele Leute gefunden, die dann irgendwie in 3, 4 Jahren ganz um die Welt segeln. Einmal am Äquator entlang, auf der Barfußroute nennt man die. Und so haben wir uns das dann eben auch vorgestellt. Wir fahren los und dann segeln wir einmal in 3 Jahren um die Welt und dann kommen wir wieder an. Und genau, dann ist gut. Vielleicht arbeiten wir hier und da irgendwo in verschiedenen Ländern nochmal für 1, 2 Monate, um ein bisschen Geld zu verdienen, damit die Reise weitergehen kann. Das war so, ja, die erste Vorstellung, würde ich sagen, die wir von der Reise hatten oder die ich zumindest von der Reise hatte. Und genau, jetzt ist es ja im Endeffekt, haben wir es ja ein bisschen aufgebrochen. Wir haben auf der Reise gemerkt, wie das viele Segler auf dieser Reise merken, dass sich die Pläne die ganze Zeit immer wieder ändern, dass alles ganz anders kommt, als man es denkt.
Ja, essentiell war für uns auf jeden Fall, wir sind im Spätsommer losgesegelt in Holland und wir wollten auf jeden Fall im Winter noch die Atlantiküberquerung schaffen und dann ja eigentlich die Weltumsegelung weiter vorantreiben, aber die Atlantiküberquerung war erstmal der erste große Schritt, den wir auf jeden Fall in dem Winter schaffen wollten.
Was ja auch wirklich super krass ist. Ich meine, das liegt gefühlt so ein bisschen auf der Hand, wenn man sagt, man ist in Europa, man will weg von Europa, dann ist das wahrscheinlich das, was vielen Seglern direkt von Anfang an irgendwie in den Kopf kommt. Deswegen lass uns noch mal kurz zurückgehen zu diesem Moment an der Bucht von Biscaya zu den Orcas. Es ist ja bis heute nicht klar, warum diese Interaktionen stattfinden, was da irgendwie die Motivation der Orcas sind. Es gibt ja verschiedenste Theorien von Spielverhalten, von Langeweile, von Biss. Könnt ihr ungefähr sagen, die Bucht von Biscaya ist ja relativ groß, die streckt sich, glaube ich, von dem irgendwie Westen Frankreichs bis Richtung Galizien, das ist genau dieses Gebiet. Wo hat das Ganze bei euch stattgefunden?
Also wir haben generell für die Biscaya, glaube ich, 3, 4 Tage gebraucht und das war eigentlich der Morgen, an dem wir ankommen wollten und das erste Mal dann Land gesehen haben an der spanischen Küste, in der Nähe da von A Coruña hieß, glaube ich, die Stadt, genau, wo wir da ankommen wollten. Und genau, da, ich glaube, das ist relativ häufig dann auch da an der spanischen Küste irgendwie passiert.
Ja, es war 20 Meilen davor irgendwie.
Genau, ganz nah an Land. Das war auch völlig verrückt, wie Thilo gerade schon gesagt hat, dass es ganz neu noch war, dieses Phänomen, dass das passiert und dass wir gar nicht vorher davon Bescheid wussten. Also wir hatten da noch nie von gehört, dass sowas passieren könnte. Es war absolute Flaute, also ganz, ganz flaches Wasser. Wir sind daher motort. Und ich war alleine oben und die anderen haben noch geschlafen und dann habe ich so in die Ferne geguckt und dann sprang halt ein Orca komplett raus, so in der Ferne. Und ich hatte vorher auch noch nie einen Orca gesehen und dachte so, boah, wie krass, mega schön, habe alle aufgeweckt, wir sind rausgegangen, haben uns gefreut, hatten die Kamera griffbereit, haben noch gerufen, ja, kommt doch mal näher und dass wir ein schönes Foto machen können von denen und haben uns mega gefreut, dass wir dann noch am Ende der Biscaya-Überquerung so tolle Tiere sehen. Und dann waren sie für einen kurzen Moment weg. Und dann, ich stand am Steuer und dann habe ich gemerkt, wie auf einmal das Steuerrad in meinen Händen sich von alleine bewegt. Also wie das auf einmal total am Spinnen ist. Genau.
Ganz kurz, wusstest du, was in der Sekunde passiert? Oder war das erstmal so, wenn ihr ja noch nie vorher davon gehört habt, dass solche Sachen passieren, war das erstmal so, was passiert hier gerade? Warum dreht sich das?
Ja, genau, so war das. Ich meinte zu Thilo, das Steuerrad dreht sich, ich glaube, die sind unter unserem Boot. Und dann hat er in dem Moment zu mir gesagt, das ist völliger Quatsch, warum sollte das so sein? Und dann habe ich das komplett losgelassen und dann drehte sich das wirklich in einer Geschwindigkeit, weil die natürlich mit totaler Wucht gegen das Ruder unten geschwommen sind und man konnte es gar nicht mehr festhalten. Dann haben wir es einfach alles losgelassen und waren erstmal total geschockt und haben dann darüber geredet, haben uns gegenseitig so ein bisschen, ja, irgendwie haben uns versucht, das in dem Moment zu erklären, was jetzt da gerade los ist und warum die es machen und was passieren könnte. Wir haben über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht, ne? Könnte das Ruder abbrechen oder könnten wir irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir in dem Moment gedacht haben.
Ja, dadurch, dass wir so unerfahren waren, schon allein mit dem Segel und dann das, wir waren auf jeden Fall ganz schön aufgeregt und
sehr aufgeregt und schockiert einfach. Also
auch in dem YouTube-Video, die Leute, die sich das angucken, denken sie, was ist falsch mit denen? Aber in der Situation waren wir auch einfach irgendwie gar nicht mehr bei uns und dachten, was geht hier los? Die können gleich aufs Boot springen, hatten schon teilweise ein bisschen Angst, dass wir gar nicht mehr an die Seite des Boots gegangen sind. Aber mittlerweile weiß man ja.
Und ja, ich habe mehrmals gefragt, ob die auf das Boot springen können. Ich weiß auch nicht.
Ganz verrückt.
Aber ich meine, man muss ja dazu sagen, es war so, dass es relativ wenige Dokumentationen über diese Interaktion, über diese Vorfälle gab. Das heißt, es gab eigentlich so diesen Moment, wo die Freude über die Orcas umgeschwungen ist in vielleicht eine Angst oder eine Aufregung.
Genau,
und dann
ja, genau. Auf einmal hatten wir die Bilder im Kopf, wie die taktisch diese Robben von einer Eisscholle kippen und solche Sachen und dachten, Alter, was, die haben doch hier wieder irgendwas vor. Aber zum Glück hatten wir ein Stahlboot sehr massiv, das Ruder massiv. Und ja, deswegen ist nichts passiert. Die haben uns ein paar Mal gedreht und dann sind die nach 20 Minuten auch wieder abgehauen, haben durchgemerkt, okay, da ist nichts zu machen. Und dann sind wir in den Hafen von A Coruña eingelaufen und dort haben wir dann Schweden kennengelernt. Okay, bei denen ist das auch passiert, aber bei denen ist das Ruder komplett abgebrochen. Und nicht bei den Schweden, sondern bei einem anderen. Ja. Und die Schweden haben uns das erzählt und dann haben wir das da gesehen, wie das rausgeholt wurde. Und ja, dann waren wir dann im Hafen und dann ging das langsam los in die Nachrichten. Wir waren auch in der Tagesschau, weil das auf einmal so präsent war. Und ja, dann wollten teilweise Leute gar nicht mehr alleine aus dem Hafen raus. Wir waren noch relativ guter Dinge, weil wir wussten, okay, unser Stahlboot, da kann eigentlich nichts passieren. Und dann sind wir in der Kolonne zum Beispiel weiter in den nächsten Hafen, um irgendwie zusammen zu sein, falls irgendwie was bricht, falls ein Boot irgendwie beschädigt werden kann, untergeht, was auch immer.
Und kurz danach wurde tatsächlich dann auch dieser Abschnitt für mehrere Wochen gesperrt, wo wir dann ganz glücklich drüber waren, dass wir dann noch durchgekommen sind, weil wir uns da festgesessen hätten.
Ja.
Verrückt. Also wie ich habe das eben schon mal gesagt, ich will das auch nochmal hier kurz sagen, es ist bis heute nicht klar, warum das passiert. Es wird, glaube ich, einiges zusammengedichtet von verschiedensten Fronten und wie gesagt, es ist nichts irgendwie wissenschaftlich bestätigt, aber ich fühle natürlich auch in der Sekunde, wo ihr das gerade beschrieben habt, mit euch, dass irgendwie so dieser Moment von absoluter Vorfreude und ich habe selber auch noch nie einen Orca gesehen, wir haben schon mal ein paar größere Haie gesehen, aber das ist immer schön, aus der Distanz bis zu dem Moment, ja, wo so die eigene Grenze, sage ich mal, so ein bisschen überschritten wird und man einfach anfängt, sich unwohl zu fühlen. Und vielleicht ist an dieser Stelle irgendwie ganz cool, bevor wir jetzt weitermachen mit eurer Reise über den Atlantik, einmal kurz zu sagen, wie groß ist euer Boot? Und es ist ein Stahlboot, habt ihr schon gesagt. Es ist ein bisschen massiver, ein bisschen stabiler. Und vielleicht könnt ihr das einmal kurz beschreiben, dass wir wissen, mit welchem Boot ihr dann den Atlantik überquert habt.
Also wir haben ja nach dem einer der günstigsten Boote bei eBay geguckt. Also unser Budget war nicht so hoch. Das hat 25.000 Euro gekostet bei eBay. Ist 10 Meter oder 10,50 Meter ungefähr lang gewesen. Hatte zwei Masten, also eine Ketch. Und ist von 1986, also ziemlich alt und ziemlich schmal geschnitten, ein alter Schnitt. Dadurch hatten wir dann relativ wenig Platz unten. Wir hatten ein Mittelcockpit, das war uns ziemlich wichtig, oder dachten wir, dass es wichtig ist, und fanden im Endeffekt auch ganz cool, weil man dann nochmal geschützter ist in der Mitte und nicht ganz hinten am Wasser. Und
wenn man dann nachts das zum dann Beispiel segelt, genau, das mitten drauf, wenn du nachts segelst und bist vielleicht alleine im Cockpit, dann bist du schön so in der Mitte quasi eingeschlossen und bist nicht so direkt am Wasser.
Und dann habt ihr unten aber trotzdem, ich sag mal normal, in Anführungszeichen, so eine Kajüte, Küche, eine Sitzecke und dann ein, zwei Schlafräume in Anführungszeichen?
Genau,
oder
vorne
wie
ein
kannst
Doppelbett,
du mir das vorstellen?
Ganz hinten in der Achterkabine hatten wir nochmal ein Doppelbett und
ein kleines Badezimmer gibt es mit Toilette und Waschbecken und genau, viel Platz nimmt tatsächlich der Motor ein, der Motorraum, der auch noch einen eigenen Raum hat.
Genau, ein alter Unimog-Motor und ja, ziemlich spartanisch, aber wir fanden es cool und
haben uns immer sehr, sehr sicher gefühlt, dadurch, dass es eben aus Stahl und sehr massiv war und ganz stabile, dicke Reling hat, an der man sich festhalten kann. Es wurde ja dann doch hin und wieder mal ein bisschen wilder da draußen und genau.
Ja, und das war die erste Situation, wo es wirklich die Bestätigung da war, okay, das war die richtige Entscheidung, ein Stahlboot zu kaufen und so ein Boot. Und das ist uns noch mehrmals auf der Reise passiert, dass wir dachten, okay, zum Glück haben wir dieses Boot gekauft, sind teilweise auf Grund gelaufen, wo ein GFK oder Kunststoffboot das nicht ausgehalten hätte, und da waren wir ziemlich froh. Und für die ersten Jahre war es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass wir so eine Art von Boot gewählt haben.
Ein sehr anfängerfreundliches Boot, es hat viel,
Ich frage mich gerade, bei all den Sachen, die auf dem Meer rumschwimmen, und wenn ich hier manchmal bei mir, ich wohne in der Nähe von Ostergoa an der Südwestküste Frankreichs, wenn ich hier manchmal nach großen Stürmen am Strand entlang gehe, dann liegen hier teilweise 5 Meter lange Baumstämme mit einem Durchmesser von bestimmt 40 Zentimetern. Dann ist es ja wahrscheinlich auch in solchen Fällen, was Treibgut und sowas angeht, wahrscheinlich gar nicht so unvorteilhaft, so ein Stahlboot zu haben, weil ich mir vorstellen kann, wenn man volle Kraft voraus segelt und dann irgendwie in Baumstamm oder was weiß ich was stößt, dass das unter anderem auch zu
auf jeden Fall. Wir hätten jetzt keine Situation, wo wegen die Baumstämme oder so gesehen
ich
haben.
Ich glaube, wenn man so weit draußen ist, ist das nicht mehr so. Also klar, es gibt diese Fälle, wo Segelboote gegen irgendwelche Sachen fahren und was passiert. Aber es ist dann doch tatsächlich noch relativ selten.
Ja, aber viele berücksichtigen das schon, ne? Zum Beispiel Container schwimmen immer mehr in Meeren rum, die aber so leicht unter der Wasseroberfläche schwimmen, die man dann auch gar nicht sieht.
Verrückt, okay. Und dann, wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, die Bucht von Biscaya, seid ihr dann eher Richtung Portugal runter, oder die Küste Afrikas entlang und dann Richtung Kanaren? Oder wie ist die Route von da an weiter verlaufen?
Wir sind dann Portugal komplett die Küste runter. Das war ziemlich cool. Da haben wir noch Freunde getroffen. Viele sind mit dem Van vorbeigekommen, Nazaré und so. Dann konnten wir entspannt mit denen zusammen die Küste runter. Dann waren wir in Lagos 2 Wochen in der Quarantäne, weil das war ja alles während Corona noch. Und wir wollten dann eigentlich nach Marokko. Marokko war aber komplett dicht, konnten wir nicht hin. Und dann sind wir von Portugal zu den Kanarischen Inseln und von dort dann eigentlich wollten wir direkt in die Karibik über den Atlantik, aber dann kam alles anders. Dann sind wir zu den Kapverden und dann nach Brasilien gesegelt.
Ganz kurz, also euer Ziel war eigentlich, irgendwo am äußeren Karibikgürtel anzukommen und dann da zu sein. Wieso kam das alles anders? Lag das am Wind oder was hat eure Route geändert?
Genau, das ist das, was ich vorhin meinte, dass sich halt irgendwie beim Segeln ständig die Pläne ändern und dann relativ schnell, dass die Route, die du eigentlich vorgenommen hast, gar nicht mehr so machbar ist oder ja, du es doch irgendwie ganz anders machst, sondern dieser so ein Zeitplan von 3 Jahren um die Welt irgendwie relativ schnell auch zerstört ist, wenn man sich den so vorher vorgenommen hat.
Vor allem während Corona.
Vor allem, noch mal genau, während Corona, es war teilweise ja gar nicht machbar, das in diesem Pace da irgendwie durchzuziehen. Wie man das hätte machen müssen, wenn man das jetzt in 3 Jahren um die Welt schaffen wollte. Genau, wir hatten uns eigentlich überlegt, das war der Plan, so sind wir auch losgesegelt tatsächlich, mit der Vorstellung, wir kommen dann irgendwo bei Martinique in der Karibik an, nach, weiß ich nicht, 4 Wochen segeln. Hatten alles eingepackt, wir hatten Lebensmittel ohne Ende in unser Boot mit Schubkarren gebracht, alles sortiert, uns vorbereitet. Wir haben tatsächlich, glaube ich, 1 Monat lang da auf den Kanaren bei La Gomera im Hafen gelegen und haben uns auf diese Tour vorbereitet.
Auf das Wetterfenster gewartet.
Genau, wir hatten noch einen Wetterexperten, mit dem wir immer wieder telefoniert haben, der uns das Wetter für die nächsten Wochen ganz genau erklärt und gezeigt hat, wo segeln wir am besten lang, also welche Routenpunkte müssen wir beachten, wie wird das Wetter, womit können wir rechnen. Und genau, dieses Wetterfenster hatten wir uns dann Anfang Januar, glaube ich, eben ausgesucht und sind dann in See gestochen an einem
Morgen. Man kann dazu sagen, wir hatten eigentlich auch gar keine andere Idee, weil eigentlich alle von dort in die Karibik segeln. Genau. Und das war auch irgendwie das erste große Goal für uns. Ich hatte so ein Hintergrundbild von so einer karibischen Insel und hatten unser eigenes Boot schon da reingeshoppt, so richtig manifestiert. Und wie gesagt, wir waren ja noch nie außerhalb von Europa und dachten, Alter, das ist das Dreamlife und genau so wollen wir das. Und da segeln wir hin und wenn wir da ankommen, können wir erstmal richtig entspannen und richtig das Palm-Kokos-Leben führen.
Genau, wir wurden natürlich auch von außen so ein bisschen gepusht. Ne? Wir haben Leute dann in den Häfen kennengelernt, die dann auch schon da waren und auch schon diese Tour gemacht haben und schon erzählt haben, wie das da ist und was auf uns zukommt. Ja. Und wir haben uns voll gefreut und genau mit der Vorstellung sind wir dann da eben abgelegt und losgefahren. Und waren dann auch 2 Tage auf diesem Kurs in Richtung Karibik unterwegs. Bis dann an einem Abend, ich glaube, das fing damit an, dass wir festgestellt haben, uns ging es schon den ganzen Tag nicht so gut, dass wir festgestellt haben, dass unser Trinkwasser nicht mehr gut ist und unseren Wassertanks, die wir dabei hatten.
Das war schon vorher.
Ja, das war ja 1 Stunde vorher oder so. Es kam, ist beim Segeln immer so, dass alles auf einmal kommt irgendwie. Das haben wir dann gesehen und haben da schon die ganze Zeit überlegt, was machen wir jetzt? Die Filter waren ganz grün. Wir hatten natürlich noch Trinkwasser so in Flaschen dabei, aber jetzt auch nicht mega viel. Und das ist natürlich dann schon eine Entscheidung, wenn du weißt, du hast da jetzt noch 3,5, 4 Wochen vor dir. Was machst du jetzt? Klappt das mit dem Wasser oder nicht? Genau, das war so das erste Problem, wo wir dann schon überlegt haben, was machen wir jetzt eigentlich?
Unser Wasser ist auch nie schlecht geworden.
Das ist das allererste Mal.
Und dann war das allererste Mal, weil wir ein bisschen was verändert haben. Wir haben sonst immer, wie hieß das?
Silberionen
in den Tank gehauen und dann hat uns jemand gesagt, das sind Alu-Tanks, auf keinen Fall Silberionen da reinhauen, da geht der Tank kaputt. Und man sagt, okay, machen wir nicht. Und dann ist der halt umgekippt und vergammelt. Hätte man vielleicht in einer anderen Situation mal testen sollen. Aber ja, das Stimmt. war natürlich sehr naiv und dumm.
Stimmt, ja, das war nicht so schlau. Würde man wahrscheinlich jetzt anders machen.
Und man lernt nie aus.
Ja, das stimmt. Und dann ist tatsächlich, kurz nachdem wir das festgestellt haben und schon irgendwie 2 Stunden überlegt hat, was denn jetzt der Plan ist, draußen hat der Wind zugenommen. Wir hatten relativ viele Segel draußen.
Richtig zugenommen.
Es hat ganz schön gepustet auf einmal. Und dann ist tatsächlich bei uns unten am Mast was abgebrochen. Also der Mast ist nicht durchgebrochen. Das ist ja so Worst Case von allen Seglern. Also das will man natürlich am allerwenigsten, dass das passiert. Aber er ist so ein Stück abgesackt und quasi so, wie soll ich das am besten erklären, senkrecht aufs Deck geknallt. Der Mast wird ja festgehalten von so Stahlseilenwanden, nennt man die, und die waren dann in dem Moment alle locker und ja, der wabbelte in dem Sinne so ein bisschen halt eben rum. Und dann war natürlich die Gefahr sehr groß, dass der Mast abbrechen könnte. was eben das Allerschlimmste eigentlich ist, weil das ja unser Antrieb ist. Und mit dem Mast können wir natürlich über den Atlantik segeln und mit dem Motor nicht, weil so viel Diesel, ja, würde gar nicht auf unser Boot passen. Genau, das war dann eigentlich das, was passiert ist, wo wir dann gemerkt haben, irgendwie geht unser Plan nicht auf mit dem, wir segeln jetzt gerade in die Karibik, weil die Wanten ließen sich nicht viel enger machen. Wir haben dann irgendwie alles gegeben, aber sie waren doch noch sehr lose. Wir haben den Mast mit Spanngurten fixiert. Das alles passiert natürlich auch immer im Dunkeln, in der Nacht. Das gehört eigentlich auch immer dazu beim Segeln, dass es alles immer Nacht sein muss. Und genau, der Wind wurde dann auch immer mehr. Und dann haben wir gedacht, Mist, das können wir jetzt auf gar keinen Fall 4 Wochen so machen. Wenn uns ab der Hälfte der Mast da irgendwie umfällt, dann treiben wir auf dem Atlantik irgendwo in der Mitte rum, meilenweit kein Land und können ja gar nicht mehr weiter segeln. Was machen wir dann? Und dann haben wir entschieden, wir segeln erstmal jetzt eine andere Route. Und zwar dann noch 4 Tage von da entfernt. Kam dann
5 oder 6 Tage noch, oder?
Oder 5 Tage, ja, oder so irgendwie, genau. Kam dann die Kapverden, also eine Inselgruppe vor der afrikanischen Küste.
Weil umdrehen ist bei einer Atlantiküberquerung sehr, sehr schwierig. Wir waren ja erst 2-3 Tage unterwegs, aber dann müsste man komplett gegen die Welle, gegen den Wind. Und unser Boot ist ja sehr alt und nicht so sportlich gewesen, dass man da so hart am Wind gegensegeln kann. Deswegen haben wir gesagt, wir segeln zu den Kapverden. Das ist so der Kompromiss, 4, 5, 6 Tage noch unterwegs sein. Nur das Problem war, dass wir da halt kein Wetterrouting hatten.
Für diese Route hatten wir vorher das Wetter natürlich.
Und dann haben wir das da gecheckt und dort war dann halt irgendwie ein Tiefdruckgebiet und es war noch stürmischer. Also sind wir nur mit Sturmsegel unterwegs gewesen, trotzdem irgendwie 7 Knoten schnell und durch die Wellen. Und wir waren eigentlich irgendwie 3, 4 Tage nur unter Deck, weil die Wellen so übers Boot gebrochen sind, dass du dich draußen gar nicht richtig aufhalten konntest. Du wärst immer die ganze Zeit klitschnass gewesen.
Wir selbst lagen tatsächlich auf dem Boden, auf Matten, die wir uns hingelegt haben, weil man auch in den Betten nicht liegen konnte. Da wäre man auf jeden Fall direkt rausgepurzelt. Und so lagen wir dann so wie die Heringe nebeneinander auf dem Boden. Es war ganz schrecklich. Wir konnten irgendwie nichts kochen, uns nicht bewegen. Wir haben eigentlich ja so 4, 5 Tage dauerhaft durchgehend gelegen. Von oben tropfte es immer aus den verschiedensten Luken auf uns drauf und alles war irgendwie klamm und feucht und wir haben uns irgendwie von Chips und Gummibärchen ernährt, so ungefähr, und haben gehofft, dass da draußen alles gut geht und der Mast irgendwie hält und unser Auto,
die Windfahne.
Ja, unsere Windfahne, der Autopilot quasi uns da durchsteuert, weil wir ja gar nicht selbst draußen stehen konnten zum Steuern.
Das war so die erste Situation oder fast auch die einzige, wo ich wirklich Angst hatte nachts, weil es war einfach nicht mehr normal. Aber zum Glück haben wir es dann gepackt und die Windfahne hat gepackt und wir sind dann in Kapverden dann nach ein paar Tagen angekommen. Das war schon gut, glücklich.
Ich muss sagen, jetzt von dem Moment, wo, ich meine, die Atlantiküberquerung beginnt ja dann quasi schon irgendwie, wenn man das Festland, sage ich jetzt mal, verlässt, da seid ihr dann schon, sage ich mal, summa summarum, ihr habt euch natürlich dann auf das Wetterfenster gewartet, wart ja schon ein paar Tage unterwegs und dann mit so einer Situation, sage ich jetzt mal, zu starten von dieser, ne, von dieser manifestierten Traumüberquerung in die Karibik, gab's da wirklich Momente, wo ihr dann da auch dran gezweifelt habt, ob das jetzt so die richtige Entscheidung ist, dahin zu segeln, oder war das einfach immer so, okay, das sind einfach Sachen, die gehören dazu, wir machen jetzt das Beste draus, ab Richtung Kapverden und dann gucken wir mal, was Phase ist.
Nee, ich glaube, diese Entscheidung, also die fiel uns allen schwer. Ich glaube, wir mussten alle irgendwie auf einmal davon loslassen, jetzt auf einmal zu den Kapverden zu segeln und nicht in die Karibik. Wir hatten uns vorgestellt, wir kommen da jetzt bald an. Und weil eben bis zu den Kanarischen Inseln, bevor wir jetzt dann auf die Atlantiküberquerung aufgebrochen sind, gar nicht so viel jetzt sowas Großes kaputt gegangen ist oder sowas Krasses schief gegangen ist und wir auch nie in so einer Wetterlage waren wie da, haben wir schon gedacht so, okay, was passiert hier, was machen wir hier eigentlich und kann das überhaupt gut gehen, also als wir dann ja erstmal da so reingekommen waren. Das war jetzt nicht, also ich für meinen Teil habe nicht gedacht, ja, passiert halt beim Segeln, ist nicht so schlimm, fahren wir halt woanders hin. Weil man ja auch natürlich, während wir dann eben in diesem schweren Wetter waren, die ganze Zeit durchgehend gehofft hat, dass dieser Mast da draußen hält. Da hat man eigentlich nicht gedacht, okay, ja, es ist jetzt halt so, sondern man hat gedacht, oh mein Gott, hoffentlich kommen wir da an und der Mast bleibt stehen, damit wir halt eben da noch überhaupt ankommen können.
Wir haben uns da umgehört und geguckt, wo man den Mast denn reparieren könnte. Wir wollten keinen neuen Mast, aber irgendwie, dass man das unten neu schweißt, einen neuen Bolzen rein und so. Aber das war da so extrem teuer, dass wir gesagt haben, das können wir uns nicht leisten, dass wir dann mit einem Wagenheber den Mast angehoben haben und ganz viele Keile drunter gehauen haben, dass der quasi wieder auf der richtigen Höhe steht, nochmal richtig alles mit Spanngurten fixiert, die Wanden festgezogen haben und dann gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht die dauerhafte Lösung, aber das muss jetzt für die nächsten Tage reichen, weil dann hatten wir schon die Idee, wir segeln nach Brasilien und wir haben gehört, in Brasilien ist alles sehr, sehr günstig und dann lassen wir es da machen, weil auf dem Kap Verde wäre das, die hätten uns abgezogen, ja.
Das heißt, wie lange braucht man dann von Kap Verde nach Brasilien und habt ihr da auch wieder auf ein Wetterfenster warten müssen und euch dann quasi wieder ähnlich drauf vorbereitet oder ist das dann so eine Distanz, wo man sagt, ah ja, okay.
Ja, also das gehörte eigentlich auch so mit zu der Entscheidung, die war relativ spontan. Wir hatten Brasilien vorher, als wir da hingesegelt sind zu den Kapverden, wo wir das ja dann entschieden haben, dass wir nach Brasilien segeln, überhaupt gar nicht auf dem Schirm, nie drüber nachgedacht, dass man da auch hinsegeln könnte. Keiner von uns war jemals in Brasilien und also es war wirklich super spontan. Wir haben da Leute kennengelernt, die auch statt in die Karibik eben nach Brasilien gesegelt sind. Einmal wegen Corona, weil es ein großes Land ist, wo man quasi einmal irgendwie reinkommen muss und dann ist man da drin und kann da entlang der Küste segeln und nicht wie in der Karibik von Insel zu Insel, wo man jedes Mal wieder neue Corona-Tests machen muss oder irgendwo an irgendwelchen Inseln festsitzt. Das war einmal.
Und wir haben in der Karibik gehört, dass man da 2 Wochen pro Land auf dem Boot bleiben muss, um dann aufs Festland gehen zu können oder auf die Insel gehen zu können. Und da sind ja etliche Länder, jede Insel ist ja ein eigenes Land und dann hat sich das so ergeben, wir haben gehört, Brasilien riesig und da musst du einmal rein und dann kannst du ja erstmal bleiben und haben gesagt, dann bleiben wir auch mehrere Monate und warten erstmal ab.
Genau.
Der Punkt war halt nur, dass Brasilien über den Seeweg einzureisen eigentlich verboten war, also wir sind da hingesegelt und wussten gar nicht, okay, werden wir jetzt abgewiesen? Müssen wir direkt wieder abhauen? Oder sagen die doch, okay, ja, ihr mit eurem Boot, ja, das geht jetzt hier nicht weiter, bleibt erstmal hier. Am Ende hat sich herauskristallisiert, wir sind dahin gesegelt, sind angekommen, waren die ersten Tage illegal da, haben die uns gesagt, und ihr müsst einmal rausfliegen.
Nee, das stimmt gar nicht. Wir haben ein Visum für 5 Tage bekommen.
Ah ja, für 5 Tage. Und dann müsst ihr einmal rausfliegen und wieder reinfliegen, weil über den Flugweg war es erlaubt einzureisen, aber nicht über den Seeweg. Also sind wir einmal nach Paraguay geflogen und wieder zurück. Paraguay war aber auch mega geil. Das hat sich dann so ergeben. Da haben wir Leute kennengelernt. War mega cool, die Erfahrung. Aber war natürlich völlig random auch wieder, dass man sich dann während Corona in ein Flugzeug gesetzt hat. Obwohl man gerade 2 Wochen, 3 Wochen auf der See war, quasi im Quarantänemodus. Man war abgeschottet und dann setzt man sich in den Flieger. Hat keinen Sinn gemacht, aber das haben wir natürlich befolgt und dann war alles mega in Brasilien, ja.
Also das mit Corona war dann eben ein Faktor und dann eben zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, auch eben die Strecke, weil die ist nämlich deutlich kürzer als die in die Karibik. Das sind viel, viel weniger Seemeilen und da waren wir dann hinterher 2 Wochen auch nur unterwegs und das hat auch zu unserer Entscheidung dazu beigetragen, weil wir dann eben nach dieser ersten Erfahrung gar nicht mehr so viel Lust hatten, jetzt noch 4 Wochen auf See zu sein.
Ich würde gerne, bevor wir kurz zu Brasilien sprechen, einmal so ein bisschen hören, wie sich dann diese Atlantiküberquerung dann trotzdem für euch angefühlt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass man nach diesen Vorfällen vielleicht so ein bisschen verhaltener, euphorisch da reinstartet. Ist es so, dass ihr dann trotzdem irgendwann wieder so das neue Vertrauen in das Boot hattet und dann Friede, Freude, Eierkuchen so ein bisschen das Thema war? Oder merkt man dann in diesen 2 Wochen schon, ah ja, okay, 10,50 Meter sind 10,50 Meter?
Ja, ich glaube, also wir haben dann schon relativ schnell wieder Vertrauen ins Boot gewonnen und diese Angst durch das, was jetzt da vorher passiert ist, dass wir da in diesem Wetter waren und was kaputt gegangen ist, hat uns jetzt gar nicht so stark begleitet dann auf der tatsächlichen Atlantiküberquerung nach Brasilien. sondern eher das, was du sagst, war, glaube ich, mehr so Hauptthema in unseren allen Köpfen, dass das Boot einfach ja klein war und man sehr abgeschottet war von der Umwelt. Man muss sich das so vorstellen, dass wir quasi nur unser Boot haben und man kann auf keinen Fall, wenn man das Boot verlassen möchte, irgendwo runtergehen oder ja woanders hingehen. Man ist quasi wie eingesperrt und hat auch kein Internet oder kann nicht telefonieren oder sonst irgendwas. Also wir haben ein Satellitentelefon, das ist ein kleines Handy, damit kann man eine SMS am Tag senden, sonst wird es dann auch ziemlich teuer. Und so waren wir dann halt einfach in dem Moment 2 Wochen lang zu dritt auf diesen 10,50 Meter. Und das Wetter war ziemlich ruhig. Wir hatten eine ganz entspannte Etappe und mussten uns da gar nicht so viel dann quasi kümmern. Ganz normal darüber gesegelt, wie wir das sonst die Zeit davor auch immer schon gemacht haben. Also das hat alles sehr gut geklappt, dann auch mit dem Boot und mit dem Mast. Aber man hat schon gemerkt, oder ich für meinen Teil kann ja eigentlich nur für mich sprechen, dass ich ab der Hälfte irgendwann gar nicht mehr aufhören konnte, darüber nachzudenken, wie lange ich noch auf dem Boot sein muss. Und das ist das, also das hat es tatsächlich auch immer schlimmer gemacht. Ich hatte mich irgendwann so ein bisschen reingesteigert, dass es ja noch so viele Tage sind und was soll ich die ganze Zeit machen. Mich hat es extrem genervt irgendwann, obwohl wir eigentlich ja auch schon dann ein bisschen länger unterwegs waren, dass es die ganze Zeit geschaukelt hat. Es hat ununterbrochen geschaukelt und ich habe mich wirklich in jeder Minute einfach nur nach ein bisschen Ruhe gesehnt und das war, glaube ich, so mein Hauptding, wo ich am Struggeln war,
ja,
mit dem Schaukeln.
Der Kurs war halt schon entspannt, wir sind defensiv gesegelt auf jeden Fall und der Wind war gut und der Kurs war entspannt, aber die Welle kam halt leicht schräg von hinten. Wir hatten so den Butterfly-Modus beim Segeln, also Segel nach links, Segel nach rechts raus und dadurch hast du halt keine Stabilität im Boot und dadurch eiert das halt noch viel mehr. Und wenn du das dauerhaft hast, ist das schon sehr anstrengend. Aber bei mir hat auf jeden Fall so die Vorfreude war am größten, weil wir haben uns gar nicht über Brasilien informiert, wussten nicht, wo kommen wir da eigentlich an, wie sieht's da aus. Am Anfang sind wir ja bei so einer kleinen Insel angekommen und da hatten wir auch überhaupt gar keine Ahnung von, wie sieht's da überhaupt aus. Und Brasilien hat sich für mich immer einfach so exotisch angehört. Das war bei mir gar nicht so richtig im Kopf drin, dass ich da irgendwann überhaupt mal sein werde. Und deswegen war die Vorfreude schon sehr groß, einfach dieses Abenteuer zu haben, was da jetzt in den nächsten Tagen auf uns zukommt.
Ja.
Und gab's dann, also wenn ich mir so einen Alltag vorstelle, ist dann so morgens Frühstück und dann hängt man, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach ein bisschen ab? Oder ist es so, dass man dann, keine Ahnung, vielleicht auch mal angelt, sich mal vom Boot hinten, man sieht mal das ja manchmal so Videos, da springen die Leute irgendwie so vom Boot hinter runter und halten sich an so einem Seil fest. Macht man solche Sachen auch wirklich oder sitzt man eigentlich nur da und spielt Karten und...
Sowas mit dem Seil auf dem offenen Atlantik sollte man eigentlich auf keinen Fall machen, weil wenn der da loslässt, ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du ihn nicht mehr wiederfindest. Es sei denn, es ist sehr, sehr entspannt. Aber wir sind über den Äquator durch die Doldrums gesegelt und da war absolute Flaute. Und das war auch ein schöner Moment, wo wir mitten auf dem Atlantik waren, absolute Flaute. Und wir dann ins Wasser gesprungen sind und da ein bisschen rumgeschwommen sind. Das war sehr cool.
Alle drei gleichzeitig?
Nee, einer war auf dem Boot, ne?
Direkt so ein Film im Kopf.
Nee. Das war mega cool und ja, wir haben auch ein oder andere Mal geangelt und...
Aber tatsächlich muss man sagen, dass man auch so den Alltag etwas unabhängig voneinander hat, weil man sich das ja nicht, man hat das ja nicht so wie hier, man geht abends schlafen und steht dann morgens zusammen auf, sondern wir sind ja auch die ganze Nacht, haben wir aufgeteilt und sind dann wach und jeder hat seine Nachtwache und dementsprechend stehen wir dann auch unterschiedlich auf oder haben dann unterschiedliche Zeiten, wo wir dann eben gerade draußen sein müssen zum Gucken und dann hat man auch viele Momente, wo man einfach draußen ist und sein Ding macht und die anderen schlafen eben, ne? Weil man natürlich den Schlaf auch tagsüber wieder aufholen muss, wenn man dann nachts die ganze Zeit wach war. Und deshalb hat man dann jetzt nicht so zusammen so irgendwie eine Routine gehabt. Aber es ist schon so, dass man nach ein paar Tagen dann irgendwann reinkommt und dann einfach dieses Leben auf dem Segelboot auf Tour dann da irgendwie akzeptiert und so seine eigene Routine findet.
Ja, man lernt auf jeden Fall auch ein bisschen mit Langeweile umzugehen. Weil das ist auf jeden Fall ein großes Thema, ist schon oft langweilig, aber Das geht.
Ist ja auch gut heutzutage teilweise, ja, genau, würde ich mal behaupten.
Teilweise bei dem ganzen Überfluss an Sachen ist es schon gut, wenn man das manchmal hat. Und ich bin zum Beispiel überhaupt gar keine Leseratte, aber da habe ich verhältnismäßig viel gelesen. Und das war eigentlich auch mal ganz cool zu sehen, was man da so für einen Mehrwert rausschöpfen kann. Ja, man hat so ein paar Sachen schon.
Also ich würde sagen, man durchlebt halt viele verschiedene psychische Stadien irgendwie. Also von Momenten, wo du mega glücklich bist und irgendwie aufs Meer guckst und denkst, boah, krass, ey, was machen wir hier und wie krass schön ist das Meer, oder du siehst irgendwie ein tolles Tier oder was auch immer oder freust dich eben, wie Tilo gerade gesagt hast, total auf ein Land, was du noch nie gesehen hast, bis hin auch eben zu Momenten, wo du denkst, boah, das nervt dir gerade so, alle nerven mich und ich möchte einfach nur gehen, aber kann nicht gehen, also ja, ist alles so dabei gewesen.
Auf jeden Fall eine sehr ehrliche Antwort und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich Teil dieser Gedankengänge auch einfach so, ja, dass das einfach alles damit reinspielt, dass man dann nach, ich meine, wir haben jeden Tag irgendwie Handys und alles Mögliche, sind den ganzen Tag irgendwie abgelenkt durch irgendwelche anderen Dinge. Und dann ist man auf einmal dann relativ alleine für ein paar Wochen, nur mit sich im Konstrukt. Dann hat man wahrscheinlich auch nicht so viel Bock, dann anderes zu machen. Und wenn man halt dann auf einmal Zeit hat, sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, kann ich mir vorstellen, dass es unausweichlich ist, dass man dann diese, ich sag mal, fast schon Gefühlsachterbahn irgendwie durchlebt. Aber es ist ja auch irgendwie schön, dass man
genau, irgendwie halt dazu und ist ja das genau, wofür man das ja auch irgendwie macht, ne, für die persönliche.
Voll. Ja, war eine mega Erfahrung, will ich auch nicht missen. Und mittlerweile, wir hatten Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt noch losgesegelt sind, weil mittlerweile hatten wir oder haben wir sogar Starlink zum Beispiel auf dem Boot. Dann musst du wieder selber entscheiden, will ich jetzt das Internet abschalten oder nicht, weil dann kannst du wieder dauerhaft up to date sein, dir die Medien reinziehen und auch irgendwie was in die Öffentlichkeit veröffentlichen. Auf jeden Fall, ja, hat man dann das Internet dabei, dann ist das wieder eine ganz andere Situation, als wenn man ohne Starlink unterwegs
ist. Und so oder so endet, wird es daran enden, dass man, wenn man so viel Zeit hat auf dem Boot, auf einer Atlantiküberquerung mit Starlink, die ganze Zeit irgendwie am Handy irgendwas daddelt, ja, weil es dann auch schwierig ist, das wegzulegen.
Das glaube ich sofort. Ich kenne das von meinem eigenen Verhalten, deswegen wahrscheinlich total cool, dass man da am Anfang so gezwungen war, das Handy wegzutun. Jetzt wird mich zum Abschluss dieser Überquerung einmal interessieren, ihr hattet das vorher schon mal gesagt, ihr wart noch nie außerhalb von Europa. Was war das für ein Gefühl, als ihr das erste Mal Land gesehen habt und wie hat sich das dann angefühlt? Oder wie war dieser Prozess dann, in Brasilien einzulaufen, abgesehen von dem Ein- und Ausfliegen? War das so ein Gefühl so, ich hab's geschafft oder wir haben's geschafft, jetzt sind wir hier?
Ja.
Ja.
Wir sind ja noch nicht am Festland direkt angekommen, sondern auf so einer kleinen vorgelagerten Insel, ungefähr 3 Seetage entfernt. Von dort aus mussten wir nochmal 3 Tage segeln bis zum Festland. Die Insel heißt Fernando de Noronha und das war absolut surreal. Wir sind angekommen und im Horizont hast du schon einen so einen Berg gesehen, der war verhältnismäßig sehr, sehr schmal, aber mega hoch und nur so ein Stein, irgendwie ein paar hundert Meter hoch, aber mega schmal und dachte, hey, wie kann sowas überhaupt existieren? Und dann mit den Palmen und den Tubes von die Wellen, das war völlig verrückt. Solche Surfwellen habe ich noch nie gesehen. Ich bin selber kein Wellenreiter, aber das war schon sehr beeindruckend, wie die Leute da durch die Tubes gesurft sind. Und auch als wir angekommen sind, ich war schon so gehypt, dass ich quasi so eine Vorfreude hatte. Wir waren beim Segeln noch, die Segel waren noch draußen und ich bin schon ins Wasser gesprungen, wollte quasi so symbolisch vorschwimmen. Natürlich war ich langsamer als das Segelboot, hab mich wieder dran gehangen, aber ich hatte schon richtig Bock, da an Land zu gehen. Und es sah einfach so krass aus mit den Palmen, mit dem Sandstrand, den Kokosnüssen, der Vegetation und dann auch, ja, Fernando de Noronha. Wir hatten Glück, dass zu dem Zeitpunkt Corona war, weil normalerweise sagt man, ist das so der teuerste Ankerspot der Welt. Man zahlt irgendwie $80.
Wenn man zu dem Zeitpunkt gar nicht leisten können und das wussten wir aber auch nicht, als wir da hingefahren
genau,
sind.
Genau, das wird uns gesagt. Aber irgendwie
ist auch gut manchmal, wenn man nichts weiß,
ne? Ja, $80 am Tag, aber wir konnten dann da umsonst ankern, weil die Insel ja eigentlich geschlossen war, keiner durfte einreisen. Das Problem war, dass wir dann ja eigentlich nicht an Land konnten, aber wir sind dann mit den Surfbrettern in der Dämmerung an Land gepaddelt oder am Morgen, so dass uns keiner entdeckt und haben dann die Insel da erkundet und das war schon sehr, sehr cool. Ja.
Das Ich kann mir das so, oder ich stelle mir das so cool vor, wenn man irgendwie so da ankommt, dann gerade auch auf so einer Insel, da wird man wahrscheinlich so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, wie sich das vielleicht irgendwie mal angefühlt haben muss, wenn man neue Gegenden früher so erkundet, so ein richtiges Kolumbus-Feeling,
ja, wenn du da so oft drüber
gesprochen. Stimmt.
Wenn man dann so einer, vor allem war es ja jetzt, wie gesagt, gar nicht direkt am Festland, sondern einfach nur so eine Mini-Insel irgendwo auf dem Meer, wo wir dann da ankamen. Das war schon verrückt. Und wir werden auch immer wieder gefragt, was so der schönste Ort war, an dem wir waren. Und da fällt auf jeden Fall immer wieder der Name dieser Insel. Und ich frage mich im Nachhinein total häufig, ob das wirklich der schönste Ort war, wo wir waren, oder ob wir vielleicht auch einfach dadurch, dass wir da so gehypt waren und so gefreut haben, da anzukommen, und das erste Mal war, dass wir an so einem für uns exotischen Ort waren, jetzt einfach diese Vorstellung mit den Gefühlen so zusammen gemixt haben und das deshalb so der schönste Ort ist für uns.
Aber dieses Columbus-Feeling oder Piraten-Feeling wurde dadurch natürlich nochmal gepusht, dass wir quasi illegal eingereist sind und dann mit einem Surfbrett dann an Land gepaddelt sind und dann da so ein bisschen sneaky über die Insel gelaufen sind und auch mal in eine Bar gegangen sind und uns was bestellt haben, aber ja.
Flasche rum.
Piraten-Style. Genau.
Das war schon richtig gut. Ja.
Ich kann mir das absolut absolut vorstellen, was das für ein Gefühl gewesen sein muss. Und ich würde super gerne über all die weiteren Stops mit euch noch sprechen, aber wir haben ja nur eine begrenzte Zeit hier. Deswegen gibt's noch zwei Sachen, die mir super, super wichtig sind oder wo ich total gespannt bin, was drüber zu hören. Und zwar ist das zum einen, habt ihr euch während eurer Reise zu einem späteren Zeitpunkt dazu entschieden, einen Wohnwagen, in dem ihr gerade sitzt, ein Tiny House, zu bauen, zu kaufen. Was war der Gedanke dahinter? Weil die Segel-Weltreise, sage ich mal, die Weltumsegelung ist ja noch nicht abgeschlossen.
Wann haben wir das? Nach wie vielen Jahren haben wir den Bauwagen gekauft?
Ich glaube, nach 3 Jahren.
Ja, wir waren halt relativ lange schon unterwegs. Und dadurch, dass wir halt YouTube, Instagram alles öffentlich dokumentiert haben und das natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt und wir viel am Laptop sind und ja dadurch verhältnismäßig langsam auch unterwegs waren, haben wir so gemerkt, okay, die Weltumsegelung schaffen wir auf jeden Fall nicht in den Jahren, dass wir dann wieder gesettelt in Deutschland ankommen und wir wollen das ein bisschen flexibler gestalten, weil es läuft gut und es macht Spaß und irgendwie wollen wir das damit nicht aufhören, aber trotzdem vermissen wir irgendwie die Heimat, Freunde, Familie und so. Und dann hatte Leonie die Idee, dass wir ja einen Bauwagen kaufen könnten, weil wir hier Bekannte haben, die ein relativ großes Grundstück hatten oder haben, wo ein Garten ist, wo wir den hinstellen können. Und dann hat sich die Idee so gefestigt, dass wir dann so ein bisschen flexibler agieren können, wenn wir mal wirklich Heimweh haben oder Leonie hat sehr stark Heimweh öfter, dass man dann nach ein paar Monaten auch mal wieder, wenn man wirklich will, zurück kann und trotzdem so ein eigenes Home hat, irgendwie im Kinderzimmer oder wo auch immer wohnen muss, wo man.
Genau, und gleichzeitig auch nicht, wenn wir dann so lange unterwegs sind. Wir waren jetzt zuletzt 10 Monate unterwegs und hätten wir dann jetzt hier eine Wohnung, hätten wir die Wohnung für 10 Monate lang bezahlen müssen. Und so haben wir hier einmal diesen Bauwagen gekauft und der wartet hier immer ganz brav auf uns, wenn wir dann eine Pause von unseren Reisen brauchen. Und dann kommen wir hier wieder zurück und fühlen uns auch hier sehr wohl, weil es dann doch tatsächlich nach so langer Zeit, wenn du dann irgendwie da, weiß ich nicht, fast ein Jahr zu zweit auf diesem kleinen Boot hockst. Klar hast du die ganzen verschiedenen Eindrücke der Länder, aber erstmal wird das irgendwann zumindest für mich anstrengend, mich immer wieder auf was Neues einzustellen und dann lässt irgendwann so diese Abenteuerlust so ein bisschen nach und ich fühle mich nach mal am gleichen Ort bleiben, wo ich alles kenne. Und gleichzeitig ist man halt auch 24/7 einfach zu zweit. Klar lernt man hin und wieder Leute kennen irgendwie, mit denen man sich anfreundet und was unternimmt, aber man ist doch die meiste Zeit einfach zu zweit und wir haben doch halt ja ganz gute Verbindungen hier nach Hause. Unsere ganzen Freunde wohnen hier, wo unser Bauwagen steht, unsere Familien und genau, das vermissen wir unterwegs doch auch sehr.
Ja, momentan auf jeden Fall die beste Lösung, so können wir es schön flexibel halten.
Genau.
Ja.
Das glaube ich sofort. Ich kann mir auch vorstellen, also ich vor 10 Jahren, ich habe kein Segelboot gekauft, bin nur um die halbe Welt gesegelt. Ich bin mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, sind wir nach Australien und wir kannten uns noch gar nicht so super lange und waren dann auch so ungefähr ein Jahr in unserem VW-Bus in Australien unterwegs. Und dann dachte ich schon so, okay, wenn wir das Jahr in diesem kleinen Bus schaffen und wir hatten ja die Möglichkeit, rechts und links irgendwie immer auszutreten, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute gute Beziehungsprobe, wenn man so viel Zeit auf engem Raum verbringt und das halt so zu machen, dass man halt häufig bei so längeren Segeltörns, sage ich jetzt mal, nicht einfach sagen kann, okay, dann gehe ich jetzt hier hin, du gehst dahin. Da ist man ja dann doch immer gefühlt fast in Sichtweite.
Ja, genau, das stimmt.
Ja, so eine Reise zeigt auf jeden Fall, ob man dann wirklich zusammengehört. Also kann ich nur empfehlen, wenn man es früh macht. Wir waren auch noch nicht so lange zusammen, vielleicht ein Jahr oder so.
Ja.
Und ja, wenn man sowas dann gemeinsam durchsteht und schafft, dann ist das schon ein gutes Zeichen.
Auf jeden Fall. Ist doch total schön, irgendwie durch diese ganzen Ups und Downs und diese ganzen Erfahrungen, die man dann irgendwie gemeinsam sammelt, zu gehen. Und wenn wir dann von dem Tiny House zurückgehen aufs Boot, zu eurem vorerst vielleicht letzten Kapitel auf diesem Boot nach New York. Und ihr seid dahin gesegelt, das heißt, ihr seid gar nicht dahin geflogen, so wie ich. Und dann ist man innerhalb von 10 Stunden da, nee. Ihr segelt dahin, ihr seht die Skyline von New York vor euch. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen uns kurz mit in dieses letzte Kapitel nehmen, das Ankommen in New York und vielleicht auch, warum es dann vorerst mit dem Boot dort irgendwie zum Ende dieses Kapitels gekommen ist.
Wir waren bevor wir in die USA kamen, in den Bahamas und es ist immer so, dass man irgendwann quasi so Karibik, Bahamas verlassen muss, weil dann die Hurricane Season kommt und dann segelt man entweder in den Norden oder in den Süden, um halt diesen Bereich da zu verlassen. Und genau, dann haben wir uns eben dafür entschieden, in den Norden zu segeln und die USA zu bereisen mit unserem Segelboot, und haben dann irgendwann auch entschieden, dass es sich langsam für uns so anfühlt, als wenn irgendwie wir aus dem Boot so ein bisschen herausgewachsen sind und wir ja gerne damit weitermachen möchten mit dem Segeln, aber uns nach etwas mehr Platz sehen, nach etwas mehr, ja, nach einem etwas neueren Boot und eben auch andere Gegenden bereisen möchten, die mit diesem Boot nicht mehr möglich gewesen wären. Und dann haben wir uns eben da schon so langsam überlegt, ja, jetzt wollen wir wahrscheinlich in ein paar Monaten irgendwie versuchen, das Boot zu verkaufen. Und das wollten wir ursprünglich dann in Kanada machen, also noch ein bisschen weiter im Norden. Und sind dann erstmal in die USA gesegelt und waren dann da eine Zeit und haben uns ja Stück für Stück dann Richtung Norden gehangelt. Und haben dann in der Zeit irgendwann angefangen, nach einem Käufer zu suchen. Also haben das öffentlich gemacht, dass wir das Boot verkaufen möchten. Und das ging dann relativ schnell tatsächlich, dass sich jemand dafür interessiert hat und dass wir das dann irgendwie auch fix gemacht haben. Und dann war irgendwie gar nicht mehr so viel Zeit, dann noch schnell nach Kanada zu segeln. Wir wollten uns dann auch nicht so hetzen und haben dann gedacht, ja okay, viel näher an uns dran liegt jetzt New York. Lass uns doch das als das große Finale ansehen, quasi als den Endpunkt erstmal dieser Reise mit diesem Boot. Genau, und so sind wir dann haben wir dann New York angesteuert.
Ja, man muss dazu sagen, davor waren wir ja die ganze Zeit quasi sehr viel in der Natur unterwegs. Kanaren, Kap Verde, Brasilien, Französisch-Guyana, Suriname, Karibik. Das ist eher alles keine Städte, kleine Dörfer und dann aber viel Natur, viel erkunden, viel exploren. Und dann haben wir gedacht, so okay, wäre ja nochmal cool, einen kompletten Kontrast zu haben in die USA. Wir haben hier in Deutschland oder Europa so viele Einflüsse aus der USA. Man guckt so viele Serien, kriegt davon so viel mit. Man muss doch mal selber da gewesen sein, um irgendwie einschätzen zu können, wie die Leute da leben, was da passiert und ob das wirklich so ist, wie wir das in den Serien sehen. Und ich würde schon sagen, es ist schon sehr viel so wie in den Serien. Ich habe das mal irgendwie hart gefeiert. Die Städte Miami und New York und was auch immer. Es ist schon auf jeden Fall auch surreal. Und ja, dann sind wir in die USA gesegelt. Kompletter Kontrast. Und dann Finale, wie Leonie gesagt hat, das große Finale, haben wir gedacht, New York an der Skyline vor der Freiheitsstatue ankern. Das wäre schön so zum Ende mit dem Boot, weil es natürlich auch schon ein bisschen schade oder hart ist, das Boot dann abzugeben. Aber das ist natürlich ein würdiges Ende und dann sind wir da eingelaufen.
Das hatten wir natürlich vorher schon von verschiedenen Leuten gehört und uns auch mal angeguckt, dass es halt eben einen Ankerplatz direkt neben der Freiheitsstatue gibt.
Genau, dann haben wir
das so auch schon so vorgestellt.
Ja, haben wir da geankert. Alle fahren da mit den Touri-Booten hin. komplett überfüllt die Insel, so wie man es sich wahrscheinlich auch denkt, aber dann ab einer gewissen Uhrzeit, 8 Uhr ist da zu und dann mit Sonnenuntergang an der Skyline alles leer und du kannst direkt vor der Freiheitsstatue ankern.
Die auch das leuchtet natürlich, und so.
Also. Ja, richtige Primetime und da kann man sich glücklich schätzen, dass man da mit dem Segelboot hingesegelt ist.
Und tatsächlich waren wir da auch mit unseren Freunden gemeinsam, also wir sind noch mit einem anderen Boot da hingesegelt, die gleiche Route gemacht haben. Auch einfach die einzigen, die da geankert haben, habe ich mir vorher auch nicht so vorgestellt. Aber irgendwie machen das nicht so viele Leute anscheinend. Und dann waren wir da irgendwie so ganz lonely in der Mitte von New York neben der Freiheitsstatue. Das war schon ziemlich krass und auch ein ganz gutes Ende.
Ja. Am Abend bin ich einmal mit dem Dinghy an die Freiheitsstatue-Insel rangefahren, bin auf die Insel drauf, ganz alleine da an der Statue langgesteppt. Dachte ich auch so, ey, wie verrückt ist das denn, ne? Aber ein bisschen Panik hatte ich schon, weil die ganze Zeit die Helis um einen gekreist sind, die sich das natürlich angucken. Dachte ich jetzt, okay, wenn da jetzt irgendein Militärheli dabei ist oder was auch immer, schnell wieder runter. Aber war auf jeden Fall auch eine sehr coole Erfahrung.
Das glaube ich sofort. Und ich finde diesen Kontrast so krass. Der Luca Frödingsdorf, mit dem ich vor ein paar Wochen eine Folge gemacht habe, der hat ja auch jetzt quasi seinen neuen Heimathafen Barcelona, der macht das ein bisschen anders, ne? Der ist ja eher, sag ich mal, so fast stationär da im Hafen mit seinem Boot, aber er sagt halt auch, dieser Kontrast von Boatlife im Hafen und dann Großstadt, Barcelona in dem Fall, ist richtig cool und ich finde, Barcelona ist auch eine riesige Stadt, ich finde New York ist nochmal ein bisschen, nicht exotischer, aber ganz anders, ja. Auch viel urbaner, ne? Viel mehr Beton als vielleicht jetzt in Barcelona. War es dann richtig cool, hat man sich so richtig gefreut, irgendwie von diesem Boot dann immer so in die Stadt und dann aber auch wieder so mit der, ich weiß nicht, ob das dann mit der U-Bahn zurück und dann wieder aufs Boot ist oder fährst, weil du fährst ja nicht mit dem Dinghy, dann vorne bis ans Ufer, legst es da an.
Das war, glaube ich, so das Problem halt eben an diesem tollen Ankerplatz neben der Freiheitsstatue, war es erstmal total unruhig am Tag, total wellig, weil natürlich so viele Boote da entlang gefahren sind. Gleichzeitig konnte man auch, das ist ja alles riesig, ich habe mir das vorher viel kleiner vorgestellt, aber man konnte jetzt nicht mit seinem kleinen Mini-Dinghy dann da durch diese riesige Bucht fahren und dann irgendwo das Dinghy stehen lassen. Und tatsächlich war es auch sehr, sehr teuer, einfach sein Dinghy einen Tag irgendwo zu lassen. Also sind wir da einfach 2-3 Tage auf dem Boot geblieben, haben da die Skyline genossen und sind dann durch so einen kleinen Kanal
direkt an der Skyline vorbei,
ein Stückchen weiter gefahren, dass wir so ein bisschen außerhalb waren, wo wir dann ganz ruhig liegen konnten. Das war total schön. Da umsonst ankern konnten und auch unser Dinghy da in so einem kleinen Hafen lassen konnten, wenn wir dann tagsüber eben an Land gegangen sind. Und von da sind wir dann immer so eine halbe Stunde mit der Bahn, mit der U-Bahn eben nach New York reingefahren, um uns da alles anzugucken. Und das war auf jeden Fall echt sowas von perfekt und auch gleichzeitig verrückt, weil man ja so sein eigenes Zuhause irgendwie dabei hatte bei seinem New York-Trip, wo man abends wieder hingegangen ist und nicht in irgendeinem Hotel eben gepennt hat. Und genau, so haben wir uns das dann da.
Und verhältnismäßig günstig. Wir konnten da umsonst ankern, sind da 2-3 Wochen nach New York reingefahren, immer rumgedingelt und mussten quasi nichts zahlen. Und normalerweise ist ja so ein New York-Aufenthalt schon sehr, sehr teuer, vor allem in der City.
Auf jeden Fall.
Lebensmittel und alles. Und ja, war schon sehr, sehr schön.
Ja.
Wahnsinn. Also es klingt auf jeden Fall nach einem ehrwürdigen Ende für euch und auch für euer Boot, beziehungsweise für euer Boot. Für euch geht's ja noch weiter und deswegen,
genau.
Vielleicht könnt ihr ganz kurz sagen, wollt ihr sagen, könnt ihr sagen, was ist der Plan für dieses Jahr, für nächstes Jahr? Gibt's da was in Aussicht?
Auf jeden Fall. Jetzt sind wir erstmal hier im Bauwagen. Nach 10 Monaten ist wieder sehr, sehr cool, bei Familie und Freunden zu sein, wieder ein paar Routinen zu haben, ein bisschen zum Fußball zu gehen und hier einfach abzuhängen. Aber langfristig soll es natürlich weitergehen. Wir sind wieder auf der Suche nach einem Segelboot. Und ja.
Diesmal ein bisschen mit ein bisschen mehr Ahnung als beim ersten Mal. Also von Booten.
Ja, jetzt wissen wir wirklich, worauf es ankommt und was vielleicht noch besser zu uns passen würde. Ein bisschen mehr Performance, ein bisschen nochmal, ja, mehr Volumen, mehr Größe, dass man mal Leute mitnehmen kann, weil das ist auch ein ziemlich großer Aspekt. Wir waren jetzt viel zu zweit und teilweise sind auch Freunde zu Besuch gekommen, aber es war schon sehr eng und dann maximal irgendwie 2 Wochen oder so waren die dabei, weil es dann echt zu eng wird, zu viert oder so. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man dann mal Freunde oder vielleicht Leute aus der Community mitnehmen kann beim Segeln und das gemeinsam genießen kann. Deswegen nächstes Jahr geht's hoffentlich aber ich bin zuversichtlich weiter mit Segel-Content und Segeln.
Ich bin gespannt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle Updates dann auf euren Kanälen teilen werdet, deswegen schaut da gerne mal vorbei. Ja. Ich bin super happy darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, mit euch zu sprechen. Ich finde es wirklich super inspirierend, was ihr macht, und ich glaube, wir können uns auch, glaube ich, sehr glücklich schätzen, dass ihr all diese Momente, die ja wirklich mit viel Arbeit, mit viel Aufwand einhergehen, mit uns teilen auf YouTube und Instagram. Das ist, glaube ich, echt cool. Und auch vor allen Dingen, dass ihr ja dann auch nicht nur so das Wunder, die wunderschönsten, die wunderbarsten Seiten zeigt, sondern auch immer so einen realen Eindruck gibt. Das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich würde gerne zum Schluss 3 kurze, spannende Schlussfragen stellen, die ihr in einem Satz beantworten dürft.
Uff, das ist schwierig, das musst du reden.
Nein,
ihr könnt euch hier abwechseln. Es ist harmlos. Erstens, Okay. Was war der schönste Ort, an dem ihr je geankert habt und warum?
Fernando de Noronha, vielleicht auch, weil es der erste Ort außerhalb Europas war und wir so lange auf dem Meer waren und so lange dieses Ziel hatten, vor Augen hatten, irgendwie in einem exotischen Land anzukommen, dass wir vielleicht auch ein bisschen geblendet waren von dieser ganzen Euphorie. Aber trotzdem würde ich schon sagen, ist es einer der schönsten Orte. Vor allem, weil es auch, glaube ich, wenig Leute kennen und dadurch halt auch nochmal irgendwie besonders ist, exotisch ist und dort eigentlich keine Touristen, außer brasilianische Touristen unterwegs sind. Und aber es war als, oder vielleicht war es auch wegen Corona, aber es war mega leer, der Strand. Und ich glaube, Fernando de Noronha könnte man da sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt so ein ganz schön langer Satz.
Oh ja, stimmt. Sorry,
ich das ist so, nein, das ist völlig in Ordnung. Weiter geht's. Gab es jemals einen Moment, wo ihr ans Aufhören gedacht habt? Und wenn ja, welcher war das?
Ja, ich würde schon sagen, dass es mehrere Momente gab. Man ist halt oft in so Situationen, wo man ein bisschen genug hat vom Segeln, besonders wenn irgendwas passiert ist oder man lange Zeit auf dem Meer war. Ich glaube, die ersten Momente waren eben auf der Nordsee, wo wir gemerkt haben, wie unfassbar rough da das Meer war und wie schwierig das in dem Moment für uns war, da in diese Segelwelt einzusteigen. Und auch nach der Atlantiküberquerung sind wir tatsächlich 3 Monate lang am selben Ort geblieben, weil wir alle nicht mehr so viel Bock hatten, so eine lange Strecke weiter zu segeln. Und da habe ich für meinen Teil kurz gedacht, höre ich jetzt hier auf oder machen wir noch weiter? Also die gibt's immer mal wieder, auf jeden Fall.
Okay, danke für die ehrlichen Worte. Dann zum Schluss vielleicht was Inspirierendes. Was würdet ihr anderen raten, die von einem Leben auf dem Boot träumen, vielleicht aber wie ihr keine Erfahrung damit haben?
Grundsätzlich würde ich auf jeden Fall erstmal empfehlen, vielleicht ein Segelwochenende oder Woche irgendwo mitzumachen. Das haben wir gar nicht gemacht. Warum auch immer, weiß ich nicht, warum wir das nicht gemacht haben.
Du hast
Wobei,
es doch gemacht.
Wobei, doch, ich war bei den Segeljungs.
Aber da hatten wir das Boot schon gekauft.
Aber um einmal reinzugucken, wie es wirklich ist. Klar, wenn man in Griechenland oder im Mittelmeer segelt, eine Woche entspannt von Insel zu Insel, hat man natürlich nicht diese Offshore-Turns und so, was dazu gehört. Aber man kann wenigstens ein bisschen einen Einblick haben. Und dann, würde ich...
Dann würde ich tatsächlich sagen, wenn man weiß, dass einem das gefällt und dass man das machen möchte, dass man einfach versuchen muss, direkt anzufangen mit irgendwas und das durchzuziehen. So wie in unserem Fall jetzt das Boot einfach kaufen. Das haben uns selbst ein bisschen Druck gemacht, dass wir das dann auch durchziehen. Und wir haben jetzt auf der Reise gemerkt, dass man am Anfang immer so vermittelt bekommt, boah, das ist verrückt, das macht keiner, das geht gar nicht. Aber dann, wenn man erstmal losgefahren ist, trifft man so viele Menschen, die das irgendwie gemacht haben. Ganz viele Leute, die total low budget unterwegs sind und gar keine Kohle haben und das trotzdem irgendwie hinkriegen. Ganz viele Leute, die gar keine Ahnung hatten, einfach alles verkauft haben, noch viel, viel mehr eben als wir irgendwie Haus verkauft haben, Haustiere weggegeben haben, was auch immer, und dann losgefahren sind, weil sie davon geträumt haben. Also es geht immer irgendwie, und ich würde sagen, wenn man weiß, dass einem das gefällt, dann versuchen einfach loszulegen.
Genau, einmal kurz testen, ob Segeln wirklich Spaß macht, und wenn man innerlich wirklich diesen Abenteuerdrang hat, irgendwie nach Weite, nach Meer, nach Abenteuer, dann schnell loslegen und dann klappt das auf jeden Fall.
Wahnsinn. Ich glaube, ich gehe gleich mal auf eBay und gucke, ob ich ein Buch finde. Leonie, Thilo, vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart und all die Geschichten mit uns geteilt habt.
Gerne, gerne. Danke, dass wir da sein durften. Ja, sehr cool an die Leute, die zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten ein paar Infos geben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei unserem YouTube-Channel vorbeigucken, Blue Horizon, oder bei Instagram Blue Horizon Exploration. Wird uns auf jeden Fall freuen. Und ja, cool, dass wir hier sein durften.
Cool, dass ihr zugehört habt. Danke, ciao.
Ciao.
So, das war's auch schon wieder für diese Episode mit Leonie und Thilo von Blue Horizon. Wir haben viel von den beiden gelernt, dass Rückschläge dazugehören, dass man genau dadurch über sich hinauswächst und es manchmal gut tut, an Land bei Familie und Freunden Kraft für neue Abenteuer zu tanken. Was auch immer uns aufs Meer treibt, Abenteuer sind garantiert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne, hinterlasst einen Kommentar und teilt die Folge mit euren Freundinnen und Freunden. Das hilft uns wirklich weiter nach vorne zu kommen. Also, I see you soon. Entweder auf einem Screening der International Ocean Film Tour oder direkt im Meer. Bis dahin, ciao.